Mama?
Ja?
Kann ich dich mal was fragen?
Oh, lass mich noch kurz die Seite zu Ende lesen, okay? Dann habe ich Zeit für dich.
Mama, es ist wirklich wichtig.
Kind, was kann ich für dich tun?
Also, ich bin ja letzte Woche 18 geworden.
Das war unschwer zu überhören, habe ich mitbekommen?
Ja, auf jeden Fall hast du mir mal gesagt, wenn ich volljährig bin, darf ich tun und lassen, was ich will.
Nee, so habe ich das wahrscheinlich nicht gesagt, Kind, aber vielleicht so ähnlich.
Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall möchte ich verreisen.
Du möchtest verreisen? Ja, und wohin?
Nach Amerika.
Amerika?
Ja, Hollywood.
Hollywood.
Ja, Mama, ich muss hier einfach mal raus. Es ist so ein kleines Dorf und ich halte es hier nicht mehr aus. Mit Jessica bin ich voll zerstritten, die Doofe. Ach. Und mit Kevin ist auch Schluss und ich will einfach hier weg.
Wow, langsam, Kind. Amerika, Hollywood, das ist über den Ozean, das ist weit weg. Muss es denn gleich so weit weg sein? Und ja, ich weiß, das Dorf ist klein, aber wie willst du das finanzieren?
Naja, es muss so weit weg sein. Weißt du, Mama, ich will nach Hollywood, ich will Leute kennenlernen, ich will auf Partys gehen, ich will angesagte Klamotten tragen, ich will mich verlieben und dafür brauche ich dich. Also, besser gesagt, dein Geld.
Ja, und wie hast du dir das vorgestellt?
Naja, mein Sparbuch.
Kind, wir haben dein Zimmer renoviert. Dein Sparbuch ist fast leer.
Mein Erbe.
Dein was?
Ja, mein Erbe.
Sehe ich etwa tot aus?
Naja, dann müsste ich ja wohl nicht mehr fragen.
Fräulein, Vorsicht!
Mama, ob du mir das jetzt gibst oder in 10 Jahren, ist doch egal. Ich brauch's jetzt.
Okay. Mach mal einen Punkt, ja? Langsam. Ich bin noch nicht tot. Und dein Erbe solltest du kriegen, wenn ich tot bin.
Ja.
Aber jetzt reagier mal nicht so. Ich geb's dir ja. Wirklich.
Echt?
Ja.
Echt jetzt?
Ja, ich hab dich ja lieb und ich weiß ja, dass das Dorf klein ist.
Geil, sie gibt mir das Geld. Oh, endlich komme ich hier raus. Ich halte es hier nicht mehr aus. Oh, ich werde nach Amerika gehen. Ich werde Partys machen. Ich werde mir ein Hotel mieten mit Pool. Und oh, das wird der Wahnsinn. Ich werde das hier überhaupt nicht vermissen. Ich gehe sofort Koffer packen.
Amerika. Hollywood. Ich vermisse ja jetzt schon. Ich bin trotzdem so sauer. Sie will ihr Erbe. Ich bin doch noch nicht. Am liebsten würde ich ihr das geben, was ihr zusteht. Hausarrest. Oder so. Aber ich kann sie auch hier nicht einsperren. Ich liebe sie ja so. Ich werde die Hoffnung nicht aufgeben, dass sie wiederkommt. Ich warte, dass sie wiederkommt. Jeden Tag werde ich warten.
Ja, eine Geschichte von einer Mutter, eine Geschichte von einer Tochter. Und bestimmt kommt euch die Geschichte bekannt vor. Und es ist jetzt auch nicht mehr so die Überraschung. Guido hat es gerade gesagt, es ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und für alle, die ganz vorbildlich ihre Bibel dabei haben, dürfen Lukas 15 aufschlagen, wo die Geschichte zu finden ist. Gut, ich muss zugeben, Jesus erzählt die Geschichte ein bisschen anders. Also es mag daran liegen, dass er das zu Männern gesagt hat und es ist auch nicht verwunderlich, dass dann die Hauptpersonen auch Männer sind und es könnte auch daran liegen, dass er die Geschichte von vor 2000 Jahren erzählt hat. Bei Jesus klang die Geschichte ungefähr so. Ein Mann, er hatte 2 Söhne. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich möchte mein Erbteil von deinem Besitz jetzt schon haben. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf Reisen in ein fernes Land. Also ich muss sagen, Ich finde, es klingt ganz einfach. Ich gehe zu meinem Papa, ich frage ihn nach Geld, er gibt's mir und ich kann tun und lassen, was ich will. Finde ich eigentlich ganz cool. Aber ich glaube, so einfach war es damals nicht. Denn zur damaligen Zeit war es eine der größten Beleidigungen überhaupt, wenn du deinen Vater nach dem Erbe gefragt hast. Ich meine, erinnert ihr euch, was die Mutter gesagt hat, als die Tochter gefragt hat? Sie sagte, sehe ich etwa tot aus? Und ich muss sagen, sie sieht gar nicht tot aus. Und ich glaube, auch der Vater in der Geschichte war kein Geist, der einfach umherirrt. Nein, ich glaube, sie hatten ihre besten Jahre noch vor sich. Doch hinter der Anfrage nach dem Erbe steckt der versteckte Wunsch nach dem Tod des Vaters. Frei sein von all den Regeln, all den Vorschriften, die der Vater macht. Und umso beeindruckender finde ich die Reaktion des Vaters. Er sagt nichts. Er ist nicht sauer, er macht keinen Vorwurf und er hält den Sohn auch nicht von dem Weg ab. Im Gegenteil, er ist liebevoll und er sagt, ja, ich gebe dir das Geld. Doch die Geschichte ist an dieser Stelle nicht zu Ende. Der Sohn zieht in ein fernes Land. Er verprasst all das Geld und merkt, dass das Leben, das er vorher hatte, eigentlich viel besser war. Er wünscht sich, dass er wieder zurück zu seinem Vater kann. Er will den Heimweg antreten. Und im Gleichnis Jesu an dieser Stelle steht, als der Sohn noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater bereits kommen. Im ersten Moment ist dieser Umstand vielleicht nicht außergewöhnlich, aber stellt euch mal vor, euer bester Freund kommt zu euch und sagt, hey, ich hab Bock mal rauszugehen, ich bin dann mal weg. Klar, irgendwie traurig, ist immerhin dein Freund, aber du lässt ihn ziehen und du lebst dein Leben weiter. Und ja, vielleicht hoffst du irgendwann, dass er wieder zurückkommt, aber du rechnest nicht damit. Er hat nicht gesagt, wie lange er bleibt oder er hat nicht gesagt, wann er zurückkommt. Und bei Jesus ist es in dieser Geschichte anders. Als der Sohn noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater bereits kommen. Nur man könnte denken, der Vater war gerade auf dem Acker, hat seine Arbeit verrichtet und just in diesem Moment kommt der Sohn vorbei. Ja, toller Zufall, wie ich finde. Aber ich glaube nicht so an Zufälle und schon gar nicht, wenn es um Jesus geht. Ich glaube eher, dass der Vater seinen Sohn bereits vermisst hat, als er das Haus verlassen hat. Ich glaube, dass der Vater bereits nach ihm Ausschau gehalten hat, als der Sohn zur Tür hinausging. Ich finde, es ist irgendwie ein wirklich tolles Bild von einem tollen Vater. Und das Beste an dieser Geschichte finde ich, dass es nicht nur eine Geschichte ist, die wir uns anhören können, sondern dass es ein Gleichnis ist. Ein Gleichnis, mit dem Jesus uns erzählen will, wie Gott ist, wie Gott zu uns Menschen ist. Gott ist also in dieser Geschichte der Vater. Gott ist in dem Theaterstück die Mutter. Und wir Menschen, wir sind der Sohn. Und ich glaube, es ist egal, welches Geschlecht Gott hier an dieser Stelle hat. Ob er männlich, ob er weiblich ist oder ob er überhaupt ein Geschlecht hat. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir erkennen, wie Gott ist. Wir halten also fest, der Vater ist Gott und wir Menschen sind der Sohn. Und wir hören, der Sohn hat die Nase voll. Er braucht seinen Vater nicht mehr. Er hat eigentlich nur einen Gedanken, Freiheit, tun und lassen, was ich will. Ich will mir keine Vorschriften mehr machen. Ich brauche keinen Vater. Ich brauche keinen Gott. Wir Menschen, wir sind der Sohn. Und ich muss sagen, diese Gedanken, die der Sohn hat, kommen mir bekannt vor. Ich komme aus einer nicht-christlichen Familie und ich habe das erste Mal von Gott gehört, als ich 12 war. Und irgendwie, ja, als ich davon gehört habe, fand ich das alles ziemlich merkwürdig. Und die Leute, die damit zu tun hatten, fand ich auch ziemlich merkwürdig. Und ich muss sagen, meine Jugend war sehr entdeckungsfreudig. Und wenn ich manchmal so an die Zeit zurückdenke, denke ich, ja, Es war nicht einfach, aber viele Probleme, die ich heute mit Gott habe, hatte ich damals nicht. Es klingt vielleicht ein bisschen hart, aber manchmal ist es so. Und wenn ich da zum Beispiel an so ganz einfache Sachen denke, wie ans Rauchen. Ich rauche, seit ich 13 bin. Und für mich war das früher kein Punkt, über den ich nachdenken musste. Und ich weiß, dass es ungesund ist. Aber heute stehe ich manchmal vor der Gemeinde und werde angeguckt, als ob ich irgendwie ja der Teufel persönlich wäre. Und oder ganz einfache Sachen wie das Mittagessen. Früher konnte ich mein Mittagessen in Ruhe genießen. Heute muss ich mich stundenlang dafür rechtfertigen, warum ich jetzt nicht gebetet habe. Und in der Zeit, wo ich mich rechtfertige, stelle ich fest, dass mein Essen kalt geworden ist. Auf einmal darf ich nicht mehr bei meinen Kumpels übernachten. Ich habe jetzt seit einem Jahr eine Beziehung und auf einmal ist alles kompliziert und Leute, die in einer christlichen Beziehung sind, wissen wahrscheinlich, wovon ich rede. Ich versuchte also, dieses Christsein so gut wie möglich hinzukriegen. Und ich habe die ganzen Bekenntnisse und die ganzen Gebete, wie das Vaterunser zum Beispiel, ganz fleißig auswendig gelernt. Und im Gottesdienst gebe ich mir immer ganz viel Mühe, dass der Nachbar neben mir nicht merkt, dass ich eigentlich nicht so verstehe, wovon ich da eigentlich bete. Aber ich versuche das hinzukriegen. Ja, ich versuche mich anzupassen. Aber ich merke, umso mehr ich mich irgendwie versuche anzupassen, umso weniger bin ich auch ich selbst. Und ich merke, wie ich manchmal auf dieses Christsein und diese Vorschriften, die ich glaube, dass die mir gemacht werden, wie ich darauf keinen Bock mehr habe. Und ich merke, wie ich keinen Bock mehr auf Gott habe. Und ich merke einfach, wie die Beziehung zu Gott einfach nicht mehr ehrlich ist. Und im letzten Sommer war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich brauche eine Pause. Ich muss davon weg. Und so wie der Sohn den Vater verließ, musste auch ich Gott mal verlassen. Und komischerweise hatte ich das Gefühl, für Gott ist das okay. Ich glaube nicht, dass er es toll findet, aber ich glaube, er fand es gut, wenn das der Weg ist, dass ich wieder ehrlich zu ihm kommen kann. Und ich glaube, dass er es ertragen kann. Gott gibt uns die Freiheit, auch mal ohne ihn zu leben, weil er uns nicht zu unserem Glück zwingt. Er will nicht, dass wir aus Zwang bei ihm bleiben, sondern weil wir bei ihm bleiben wollen. Er lädt uns ein und er steht am Fenster und hält Ausschau nach uns und er wartet, bis wir wieder zurückkommen. Und auch wenn wir Gott mal länger den Rücken kehren, glaube ich, dass er an Ort und Stelle bleibt und dass er Ausschau nach uns hält. Und ich glaube, dass ich echt oft ein verlorener Sohn bin oder beziehungsweise eine verlorene Tochter. Aber ich glaube auch, dass ich immer wieder zurückfinden kann. Und wenn ich zurückfinde, bin ich ein veränderter Mensch. Dann bin ich ein ehrlicherer Mensch. Und ich freue mich, wenn ich zurückkomme, weil ich weiß, dass da jemand ist, der auf mich wartet, mich in den Arm nimmt und sich freut, dass ich zurück bin.
Na toll. Das habe ich jetzt davon. Unbedingt wollte ich auswandern nach Amerika. Ja, der Anfang war gut. Ich hatte Geld, ich hatte Freunde, ich war auf Partys und ich hatte einen Freund, der war bei mir und jetzt habe ich nichts mehr. Kein Geld, keine Freunde, kein Leben. Das Einzige, woran ich denken kann, ist meine Mama. Ich vermisse sie so sehr. Sie war immer für mich da und ich bin einfach weggelaufen. Hatte nichts Besseres zu tun, als mir Geld zu nehmen und wegzulaufen. Und jetzt, ich will einfach zurück, aber sie ist viel zu sauer auf mich. Sie wird mich hassen für alles, was ich gemacht habe, für die Partys, für den Alkohol, die Drogen, alles. Aber ich muss ihr wenigstens sagen, wie leid es mir tut.
Jetzt ist sie schon so lange weg. Und ich sitze hier Tag für Tag und irgendwie halte ich Ausschau und sehe sie nicht. Ich vermisse es, mit ihr zu frühstücken, mit ihr Mittag zu essen und auch mit ihr Abendbrot zu essen. Sie war doch mein kleines Mädchen und ich wünschte, es wäre alles so wie damals. Ich will doch nur sie wieder in den Arm nehmen, sie lieb haben. Und es ist mir auch egal, was war, ob sie mein Geld genommen hat und mich praktisch für tot erklärt hat. Das ist mir völlig egal. Ich will eigentlich nur, dass sie wiederkommt. Wer weiß, wo sie gerade ist und was sie durchmacht. Ich vermisse sie doch so sehr, mein kleines Mädchen.
Mama?
Kind, du bist...
Mama, es tut mir leid. Es tut mir alles leid. Ich habe dein Geld genommen und ich bin nach Amerika und ich hatte Partys und Alkohol und es tut mir alles so leid.
Hör auf, Schatz, hör auf. Es ist egal. Ganz egal, was du gemacht hast. Es zählt, dass du wieder da bist. Ich habe jeden Tag auf dich gewartet.
Die Mutter hatte ihre Tochter nicht aufgegeben, wartete auf die Rückkehr, sieht sie, läuft ihr entgegen. Und dieses starke Bild widerspricht dem, was ich mir von Gott vorstelle, oft absolut. Zu dem, was ich erwarte und auch zu dem, wie ich handle, ist es sehr gegensätzlich. Es gibt einen Erziehungsratgeber, der heißt Kinder lernen aus den Konsequenzen. Und da wird empfohlen, dass Kinder eben lernen, mit dem, was sie tun, zu leben. Gott handelt ganz anders. Oder zumindest anders, als ich diesen Erziehungsratgeber verstanden habe. Gott wartet nicht, bis das Kind die richtigen Worte wählt und durch sein Verhalten beweist, dass es etwas gelernt hat und dass es wert ist, wieder angenommen zu werden. Gott setzt keine Probezeit fest, kein Bewähren. In Gott regt sich tiefes Mitleid, ein großes Erbarmen. Und das ist ein göttliches Gefühl und keine Schwäche. Gott kann mitleiden. Ich bin so froh, dass dieses Gleichnis aufgeschrieben wurde und über die Jahrhunderte festgehalten wurde und zum biblischen Kanon gehört und in aller Welt verkündet wird. Hier stellt uns Jesus Gott vor. Er wurde von einer Gruppe tiefgläubiger, ernsthaft nachfolgender gefragt, ob denn das, was er tut, nämlich mit Menschen Gemeinschaft zu haben, zu essen, Zeit zu verbringen, die doch nicht wirklich in seine Gegenwart gehören, ob das in Ordnung ist. Ob seine Lebenspraxis, die Jesus an den Tag gelegt hat, ob die wirklich in Ordnung war. Ob Jesus weiß, was er tut und daraufhin erzählt er diese und andere Geschichten. Jesus trifft sich mit Menschen, die nicht akzeptiert sind, die so sind eher wie die Tochter, die einen Job annimmt, der nicht passt, Klofrau bei McDonald's vielleicht, die moderne Schweinehirtin, eine Arbeit, die nicht angesehen wird oder die nicht angesehen ist. Menschen, die nicht akzeptiert sind, die nicht zum Kreis derer gehören, mit denen man sich gerne sehen lässt. Und auch nicht zu denen gehören, von denen man denkt, dass Gott sich so richtig von Herzen über sie freut. Durch eigenes Handeln und Verschulden ausgeschlossen. Und in diese Situation hinein sagt Jesus, wie Gott ist und wie er Gott erlebt und versteht. Wen er mag, wen er annimmt. Und wie sehr er sich freut über jede und jeden, der sich ihm und ihr wieder zuwendet. Er spricht vom guten Hirten, von der Hausbesitzerin, die ein Silberstück sucht, ganz verzweifelt, und von dem Vater. Er stellt uns Gott vor als eine Person, die ein offenes Haus hat, ein offenes Herz und offene Arme, die die Aufgegebenen, die Verirrten, die Gescheiterten, die Eigenwilligen, die Rebellischen, die Wundervollen, die Teenager, die Erwachsenen, die er alle erwartet und aufnimmt. Menschen, die sich selbst nicht gut genug fühlen, die sich kaum trauen, Gott anzusprechen, auf die wartet er. Er wartet auch auf Menschen, von denen andere annehmen, dass sie vielleicht nicht so zu Gottes Gemeinschaft oder Gottes Familie gehören. Vor ein paar Wochen hat mir jemand gesagt, ich finde diese Botschaft so platt. Gott liebt dich. Das habe ich 100-mal gehört. Ich weiß es. Ich bin offen für Neues. Ich gehöre zu den Menschen, die das oft hören müssen und immer wieder hören müssen. Gott liebt mich. Gott findet mich gut. Ich gehöre so sehr zu seiner Familie, dass ich das nicht verspielen kann. Du gehörst so sehr zu Gottes Familie, dass egal was du gemacht hast, du dazu gehörst. Gott will, dass du dabei bleibst, dass du in seiner Familie bist, egal was dein Gefühl sagt, egal was deine Umgebung sagt, egal was vielleicht deine Vorstellungen sind. Jesus sagt, so ist Gott. Auch die unmöglichsten Taten schließen dich und mich nicht aus der Gnade Gottes, aus dieser Liebe, aus diesem absoluten Zutrauen, Vertrauen und dieser Zugehörigkeit. Du gehörst dazu. Gott sehnt sich nach uns. Das muss man sich mal vorstellen. Gott sitzt nicht da und manchmal hat man ja so Ideen im Kopf, dass Gott so vor lauter beschäftigt sein und der Weltenrichter und der Schöpfer und die Schöpfende gar keine Zeit hat. Aber in dem Gleichnis sagt Jesus, der Vater, die Mutter, die sieht von Weitem, die hält Ausschau, die guckt. Und Gott guckt und läuft uns entgegen, fällt uns um den Hals und küsst uns, zeigt uns seine Zuneigung und lässt sich nicht abschrecken von schlechtem Duft, von dummen Gedanken, von was auch immer. Gottes Liebe ist nicht an Bedingungen geknüpft. Ich muss nicht erst beweisen, dass ich das besser kann. Ich muss nicht erst abarbeiten, vorleisten. Ich bin geliebt. Du bist geliebt. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das begreifen, dass es nicht nur so eine Kopfbotschaft ist, sondern so eine Herzensbotschaft und so eine Botschaft, die wir absolut ernst nehmen, die uns so eine tiefe Grundsicherheit und so eine Grundentspanntheit gibt, dass wir wissen, hier sind wir, Gottes geliebte Kinder. Das ist kein Freischein und kein Freifahrtschein für, jetzt kann ich alles machen und ich kann so garstig sein, wie ich schon immer sein wollte, Gott liebt mich ja, sondern es ist so ein tiefes Gefühl, ich bin geliebt und ich bin wertvoll und das, was ich tue, das wird zumindest von Gott gesehen und das ist in Ordnung und das ist gut. Und Gott läuft mir entgegen und der geht noch weiter. In diesem Text sagt Jesus, Gott schmeißt eine Riesenparty. Der macht das Riesenfest mit allem, was man sich so vorstellen kann, was zu der Zeit zu einem Fest gehört hat. Mit Musik, das ist heute noch so, mit großartiger Musik, nach eurem Geschmack, nach dem Geschmack dessen, der zurückkommt. Mit leckerem Essen, mit tollen Menschen, mit so richtig Lärm, dass es gehört wird. Nicht so, ach schön, dass du da bist, Schwamm drüber und pst, nee, wir erzählen es den Nachbarn nicht, sondern juhu, zurück, da ist sie, da ist er. Gott freut sich. Und er will diese Gemeinschaft mit uns. Er will die Gemeinschaft und er will das Leben feiern. Mit dir und mit mir. Zu dieser Botschaft gehört auch, dass wir hören müssen, Gott liebt auch die, die wir nicht liebenswert finden. Von denen wir denken, dass sie Gottes Nähe nicht verdienen. Die vielleicht Dinge getan haben, von denen wir denken, das macht aber jemand, der ein guter Christ, eine gute Christin sein will, nicht. Oder das, nee, das ist jetzt wirklich nicht in Ordnung. Gott sagt, ich halte nach denen Ausschau und du tust besser daran, auch Ausschau zu halten. Es können die allerunterschiedlichsten Gruppen sein. Menschen mit einer anderen moralischen Einstellung, einer anderen Weltsicht, einer anderen Lebensweise. Keine Ahnung, wer für dich die verlorenen Töchter und Söhne sind, die Zöllner und Schweinehirten dieser Zeit. Die Bibel sagt, Gott hat Gemeinschaft mit ihnen. Wer sind wir denn, dass wir so einen exklusiven Club aufmachen, dass wir den Vater und die Mutter kleiner machen und kraftloser, als sie jemals war? Ich wünsche mir, dass wir Menschen sind und werden und bleiben, die ganz überwältigt sind von Gottes Liebe zu uns und zu allen Menschen. Ich wünsche uns, dass wir uns nach Hause trauen, wenn wir uns entfernt haben und dass wir andere nach Hause bringen. Dass wir diese gute Botschaft immer besser verstehen und dass wir sie leben. Dazu segne uns der allmächtige Vater, der Sohn und die Heilige Geistkraft. Amen.